Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
16 und dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Matthäus 16, Vers 26. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Und 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 35 bis 44. Aber, wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper. Es gibt auch Körper am Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, euch hier zu sehen. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt, wo wir uns mit verschiedenen Versprechen in unserer Kultur auseinandersetzen und schauen, welches Versprechen geben sie uns, das sie aber nicht halten? Und was ist Gottes Perspektive? Und letzte Woche hat David angefangen und uns gesagt, dass es alles mit der Liebe Gottes beginnt, dass sie unser Start sein muss, unser Fokus und wir aus der Quelle von Jesus leben. Heute geht es um das Thema Mein Körper, mein Kult. Und ich weiß nicht, mit welchen Gedanken und Gefühlen du heute hier bist. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte starten, weil ich glaube, dass wir ganz unterschiedliche Gefühle und Gedanken und auch Erfahrungen dazu mitbringen. Ich bin 17 Jahre alt und es ist an einem späteren Abend und mein Onkel fährt mich nach Hause. Und ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema kommen. Ich kann mich nämlich an den Kontext des Gesprächs gar nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, an welcher Ampel wir stehen. Und ich weiß noch, wie es aussieht, wie ich meine Hände in meinem Schoß gefalten habe auf dem Beifahrersitz, als mein Onkel folgenden Satz sagt. Franzi, du musst wissen, dass Männer es schöner finden, wenn Frauen dünner sind. Es gibt Sätze, die brennen sich ein. Worte, die zu einer inneren Wahrheit werden. Und es war damals eine Botschaft, die innere Ängste meines jungen Teen-Daseins zusammenbrachte und für die Zukunft prägte. Ich bin ein Teenie, der sich gar nicht mehr erinnern kann, wann er die erste Diät begonnen hat. Sich nicht mehr erinnern kann, wann Essen unter Menschen nicht für Stress sorgte und der Tritt auf eine Waage Angstschweiß auslöst. Ich bin als junge Frau mit meinem Körper im Krieg. Er ist nicht für mich, ich bin nicht für ihn. Und es gibt kein Teenie-Jahr, das nicht von essgestörtem Verhalten, Zwängen und einem gegen sich ankämpfen besteht. Ich kann mich nicht gut erinnern, inwieweit die Frage, ob Männer mich schön finden, mich tatsächlich beschäftigt hat. Ich schaffe schließlich keinen eigenen liebevollen Blick in den Spiegel. Doch in diesem Moment formiert sich in meinem jungen Selbst eine Überzeugung, die ich ganz widerspruchslos einverleibe. Ich werde erst dann geliebt, wenn ich dünn bin. Von mir selbst, von anderen, von einem potenziellen Mann. Ich kenne für mein eigenes Leben ganz lange kein anderes Ziel, als dünn sein zu müssen. Denn wenn ich dünn bin, dann werde ich geliebt, dann werde ich mich schön finden. Wenn ich dünn bin, dann kommt der Krieg in mir selbst gegen mich zur Ruhe. Wenn, dann. Ich scheitere, ich schaffe es, ich scheitere wieder, ich schaffe es, ich scheitere doppelt. Ich musste lernen in den letzten 20 Jahren, dass Diäten keine Lösung sind, wenn es die Seele ist, die Hunger hat. Und ich muss lernen, dass der Kampf gegen meinen Körper nicht zum Ziel führt, wenn mein Körper gar nicht der Feind ist. Vielleicht ist deine Frage rund ums Thema Körper eine andere. Vielleicht dein Ziel nicht, dünn zu sein. Aber vielleicht hast du auch irgendeine Wenn-Dann-Logik in deinem Leben. Wenn ich fitter wäre, wenn ich muskulöser wäre, wenn ich größer, wenn ich kleiner, wenn ich heller, wenn ich dunkler. Irgendetwas in deinem Leben, an das du etwas knüpfst, was mit dem Körper an sich erstmal gar nicht so viel zu tun hat. Wäre ich so, dann wäre ich vielleicht glücklicher. Wäre ich so, wäre ich geliebter. Wäre ich so, hätte ich mehr Einfluss. Welche Wenn-Dann-Gleichung ist in deinem Leben irgendwie vorhanden? Vielleicht hat sie mit dem Aussehen zu tun, vielleicht mit dem Alter, vielleicht mit deinem Geschlecht. Unsere Körpererfahrungen unterscheiden sich. Wenn du an deinen eigenen Körper denkst, welches Wort kommt dir intuitiv in den Sinn? Ist es ein schönes Wort? Ist es ein liebevolles Wort? Ist es ein kritisches Wort? Laut einer deutschen Studie von 2021 sind 92% der Frauen mit ihrem Körper unzufrieden. 92%. Bei den Männern ist die Zahl der Grundzufriedenheit höher, aber auch nur bei 25%. Statistisch hat sich die Situation aber in den letzten 30 Jahren verschlechtert. Und das fällt vielleicht auf, weil wir denken, sind wir da heute nicht weiter mit Body Positivity Movements? Aber in unserer Gesellschaft hat nicht nur die Omnipräsenz bestimmter Körperideale in der Werbung Hochkonjunktur, sondern unser Wohlstand trägt auch dazu bei, dass sie erreichbar sind. Exemplarisch lässt sich das an Schönheits-OPs zeigen. Zwischen 2017 und 2022 hat sich die Zahl der Schönheits-OPs verdoppelt. 94% der Schönheits-OPs finden am weiblichen Körper statt. Und was auffallend ist, die Kundinnen werden immer jünger. Das Geschäft mit der Schönheit boomt. Immer mehr Menschen wollen ihre Jugend erhalten oder ihren Körper optimieren. Ich habe nichts gegen Schönheits-OPs. Ich habe gar kein Anliegen, irgendjemand mit diesem Thema zu beschämen. Doch es weist uns darauf hin, dass wir in unserer Gesellschaft eine Not empfinden und es darauf eine schnelle Lösung gibt. Überhaupt gilt das 21. Jahrhundert als eine Kultur, in der das Leitbild die Selbstoptimierung ist. Es gibt schnelle Lösungen für etwas. Du möchtest schöner sein, tu dies. Du möchtest jünger aussehen, tu das. Du möchtest stärker sein, mach das. Es gibt immer etwas zu optimieren und bestimmte Wirtschaftszweige profitieren ungemein davon. Aber ist das schon die Lösung? ist es einfach unsere moderne Lösung, dass wir sagen, hier gibt es eine Not in der Gesellschaft, hier gibt es ein Problem und wir können es doch fixen. Wir halten unsere Selbstoptimierungsspirale am Laufen. Und diese Wenn-Dann-Logik knüpft sich an ein Versprechen. Ich sehe ganz, ganz viel Druck. Und daher kommt auch dieser Titel Mein Körper, mein Kult. Weil wir können rund um Körper eine quasi religiöse Haltung manchmal ausmachen. Dass wir ganz viel Zeit und Geld und Hoffnung in etwas stecken, von dem wir uns etwas erhoffen. Aber aus diesen optimistischen Gedanken und einer Sehnsucht wird Druck aufgebaut, Perfektion verlangt und der Mensch in einen Kampf gegen sich gebracht. Und Belohnung gibt's für den, der sich anstrengt und diese Ideale vielleicht sogar erreicht. Und das Spannende ist, dass es in diesem Kult auch ganz viel Scham und Schuld gibt. Während wir in Kirche nicht mehr davon reden wollen, dass es Schuld gibt und dass da im religiösen Kontext kein Raum sein soll, haben wir das rund ums Thema Aussehen, Essen und Sport völlig akzeptiert. Ich fühle mich schuldig, wenn ich meinen Sport nicht gemacht habe. Ich fühle mich schuldig, wenn ich zu viel gegessen habe. Schuld und Scham sind in unserer Gesellschaft rund ums Thema Aussehen und Körper völlig akzeptiert. Und das Problem ist, der gewaltige Druck spitzt sich auf dich zu. Es geht darum, was du machen kannst. Es liegt an dir, dich zu verschönern. Es liegt an dir, dich zu verbessern. Es liegt an dir, dich jung und fit zu halten. Und wenn du es nicht schaffst, bist du eigentlich selbst schuld. Herkömmlicherweise hat die Kirche nicht unbedingt einen guten und gesunden Umgang damit vorgelebt. Da wurde dann die Selbstoptimierung nicht zum eigenen Götzen, sondern eher die Abwehr des Programms. Die Seele ist doch wichtiger als der Körper. Das Kümmern um den eigenen Körper wird vielleicht als selbstbezogen oder eitel ausgelegt. Der Wunsch nach Schönheit abgetan. Und vielleicht denkst du, ja, aber ist ja eigentlich auch nicht so ein wichtiges Thema. Und vielleicht denkst du, ich gehöre zu den 8%, die völlig fein sind mit ihrem Körper oder zu den 25%. Die Sache ist aber die, es geht nicht nur um dich persönlich. Es geht auch, wie wir in unserer Gesellschaft, in unseren Kirchen, in unseren Familien und Freundeskreisen über dieses Thema nachdenken und sprechen. Denn auch mein Körperbild hat gar nicht bei mir als kleines Kind angefangen, sondern wurde von meiner Kultur mir mitgegeben. Und so wie du über deinen Körper redest, als Frau oder Mann, wie du über den Körper von anderen redest, macht was mit Menschen. Und das Gegenteil von Selbstoptimierung ist gar nicht die Gleichgültigkeit oder die Vernachlässigung. Aber die Frage ist, wie steigen wir denn aus diesem eigenen aus dieser Optimierungsspirale aus? Wie entwickeln wir denn ein gesundes Denken über den Körper? Wo nehmen wir Gottes Gedanken her? Die amerikanische Autorin Christy Cole schreibt, Schönheit wertzuschätzen oder sie zu kultivieren ist nicht das Problem. Wir haben Schönheit in unserer Gesellschaft nicht überbewertet, sondern unterbewertet. Wir haben uns mit einer Definition von Schönheit zufrieden gegeben, die an der Oberfläche bleibt. Wir brauchen ein neues Verständnis davon, was Schönheit ist und für welchen Zweck sie geschaffen wurde. Ich möchte anhand von diesem ersten Korinther-Text mit euch reinschauen, für welchen Zweck unser Körper geschaffen wurde und welches die heilsamen Gedanken Gottes sind, von denen ich mir wünsche, dass sie in meinem Leben mehr Ausgestaltung finden, in unserem Leben für uns alle. Der Kontext von diesem ersten Korinther-Text ist um die Frage nach der Körperlichkeit in der Auferstehung und was unsere Rolle oder was die Rolle unseres Körpers ist, wenn wir sterben und was mit dem Körper passiert. Und es ist so spannend, weil hier nimmt Paulus Gedanken auf, die ich glaube für unser Thema ganz augenöffnend sein können. Und mein erster Punkt ist, dass der Körper ein Meisterwerk Gottes ist. Und wir haben gelesen, aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Paulus versucht hier bildhaft zu beschreiben, dass es auch für den vergänglichen Körper eine Kontinuität gibt. Nicht einfach nur etwas, was ihn hier auf Erden irgendwie, er wird in die Erde gelegt und dann ist er weg und vorbei, sondern da ist eine Aufwertung vom Christentum, dass der Körper wichtig ist, dass es da Kontinuitäten gibt. Aber in der Selbstoptimierung mache ich meinen Körper abstrakt zu einem Objekt. Ich vermesse ihn, ich diszipliniere ihn, ich betrachte ihn von außen. Dieser Text hilft uns, dass wir diese Perspektive mal wechseln. Weil in diesem Text bin nicht ich diejenige, die den Körper anschaut und bewertet. Am Anfang der Bibel wird beschrieben, dass Gott die Welt schafft. Und er schafft die Natur, er schafft die Tiere, er schafft das Universum. Und was er sieht, findet er gut. Und siehe, es ist gut. Die Blumen sind gut, die Bäume sind gut, die Tiere sind gut, die Planeten sind gut. Und dann schafft er den Menschen und sagt, es ist sehr gut. Der Blick Gottes auf den Menschen ist davon begleitet, dass er sagt, es ist sehr gut. Die Gestalt, die dem menschlichen Körper bestimmt ist, in seiner Individualität, in seiner Einzigartigkeit, in seiner Funktionalität. Ist es nicht erstaunlich, dass ich gar nichts zu meinem Dasein beigetragen habe? Ich habe es nicht verantwortet, mit welchen Rahmenbedingungen, mit welchem Körper ich auf die Welt komme. Ich habe mir meine Augen- und Hautfarbe, meine Gene und meine Funktionalität nicht selbst bestimmt. Und dann, ich habe nichts dazu beigetragen und dann habe ich aber jetzt eine ganz lange Liste, wie das doch zu perfektionieren wäre. Also ich habe nichts dazu beigetragen, aber ich bin der Optimierer im Geschehen. Es ist ein Stück weit paradox, dass Gott die Menschen schafft, sie in seine Welt stellt, sie sagt, es ist sehr gut und dann der Mensch meint, ich weiß es besser. Und ist es nicht im Kern eigentlich genau das, was wir als Sünde beschreiben? Gott macht es gut und ich sage ein fettes Aber. Aber es ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ist das wirklich ausreichend? Aber komme ich so wirklich zu meinem Ziel? Diese Vergegenwärtigung, was Gott getan hat und wie er schafft, wie er schöpferisch am Wirken ist, holt mich aus dieser eng geführten Perspektive, was ich in dieser Welt unter Schönheitsideal verstehe, heraus. Es geht gar nicht darum, dass ich endlich das Votum finde, jetzt bin ich gut. Jetzt bin ich endlich schön, jetzt entspreche ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln einem Ideal. Mein Körper wurde gar nicht geschaffen, ein Ornament in einem Museum zu sein, sondern ist vielmehr ein Instrument mit einer Bestimmung. Vielleicht wie ein Musikinstrument, das Leben ermöglicht, das Lieben und Lachen und Feiern ermöglicht. Mein Körper ist kein Objekt, in dem ich von außen auf ihn drauf gucke und sage, du bist nicht gut, wie du bist. Sondern der Mensch ist als ein Wesen geschaffen, wo Seele und Körper als Subjekt, als Gegenüber von Gott geschaffen worden sind, um seine Herrlichkeit, um seinen Charakter, um seine Liebe in diese Welt zu tragen. Und diese Berufung, diese Bestimmung, die geht weit über mein Aussehen hinaus. Ich konnte nicht lernen, mich mit mir anzufreunden, weil ich irgendwann gesagt habe, ich bin jetzt am Ziel. Sondern weil ich wertschätzen konnte, was Gott sich mit meinem Körper gedacht hat. Was mein Körper mir jeden Tag ermöglicht. Was er dir jeden Tag ermöglicht. Er bringt uns an Orte. Er gibt uns ein Zuhause in dieser Welt. Er hat helfende Hände. Er kann gute Worte formulieren. Er kann andere Menschen umarmen. Mein Körper ist kein Ornament in einem Museum und soll es auch gar nicht sein. Er ist nicht da, um permanent optimiert und geknechtet zu werden. Er ist erstmal einfach und er ist geschaffen als ein Meisterwerk Gottes, das er dir, das er mir anvertraut hat. Der erste Punkt ist also dieses von Gott geschaffene Meisterwerk, wo er der Handelnde ist und wo ich ein Empfänger bin, der das gestalten darf. Der zweite Punkt lautet, die Schöpfung ist kein Schönheitswettbewerb. Wir lesen in diesen Versen, dass der menschliche Körper anders ist als von Tieren, von Vögeln und von Fischen unterschieden. Und dann finde ich es so herrlich, dass es mit Himmelskörpern verglichen wird. Und ich finde, das Universum ist so eine Faszination für sich. Sterne, Planeten, von einer so erstaunlichen Schönheit, die uns überwältigt. Und es macht so wenig Sinn zu sagen, ja, aber ich bin eher ein Fan der Sonne als ein Fan des Mondes. Ich finde diesen Planeten aber schöner als diesen. Es scheint so unsinnig, die Schöpfung miteinander zu vergleichen. Als hätte die Rose und die Tulpe irgendwie die Notwendigkeit, in einer Konkurrenz zu stehen. Sie sind beide geschaffen, sie sind beide mit Schönheit ausgestattet worden und haben ihren eigenen Platz. Aber was wir als Menschen machen ist, wir stellen uns in einen permanenten Vergleich. Wir haben irgendwie die Welt, unsere Körper, zu einem Schönheitswettbewerb erklärt oder zu einem permanenten, uns zermürbenden Vergleich. Aber warum reduzieren wir als Menschen Schönheit auf dieses eine enge Idealbild, dem kaum jemand entspricht? Schönheit ist in der Bibel gar kein objektiv für sich Seiendes, wie es der Theologe Klaus Westermann beschreiben würde. Es ist nicht objektiv für sich, sondern es ist meistens ein Schönsein für. Sprich, es ist ein Beziehungsgeschehen. Wir sind schön, weil Gott uns geschaffen hat. Wir sind schön durch ein Gegenüber, das uns mit Schönheit ausstattet. Wir sind schön, weil etwas in Worte gefasst wird über unser Dasein. Etwas, was überwältigt. Wenn Gott sich seine Menschen anschaut in seiner Vielfalt, dann denkt er nicht, ah, da gibt's genau einen, der mir richtig gut gelungen ist. Sondern er guckt sich das an, wie er seine Schöpfung anguckt, vielleicht wie wir den Nachthimmel angucken und staunen, weil er ist voller Schönheit. Es heißt so schön, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und es will damit ausdrücken, dass es auf die Perspektive ankommt, dass Schönheitsempfinden subjektiv ist. Und neulich las ich den Satz in einer gewissen Abwandlung, wo es heißt, Schönheit liegt im Auge des Beachters. Da, wo wir darauf achten, da, wo wir Schönheit nicht verzwecklichen, da, wo sie uns nicht aufdrängt, sondern wo uns Schönheit berührt. Schönheit, wie Gott sie schafft, lässt sich nicht einfangen oder festhalten, sondern sie begegnet uns immer im darauf einlassen. Wir können das nicht einfach in eine Gleichung packen. Und Gottes Blick auf uns ist da nicht mit Kritik oder Verdammnis. Es ist ohne Vergleich, es ist ohne diese Wenn-Dann-Gleichung in unserem Leben. Wenn Gott deine Falten sieht, dann denkt er nicht, zum Glück hat die Menschheit Faltencremes entworfen. Sondern er sieht, wie dein Leben in seiner Welt fortschreitet, wie du Erfahrungen sammelst. Wenn dein Bauch nach der zweiten Schwangerschaft nicht mehr ein Sixpack ist und vielleicht auch davor nicht war, dann sagt Gott nicht, oh nein, zum Glück gibt es Fitnessstudios. Wie vermessen wir doch manchmal etwas runterreduzieren, was Gott aus einer ganz anderen Perspektive draufschaut. Gottes Segen liegt nicht am Erreichen meines Wenn-Danns. Gottes Segen liegt an seinem Weil. Weil ich dich gemacht habe. Weil du wunderbar bist. Weil du da bist. Du bist einzigartig. Und es ist eine Freude, weil du da bist. Mein dritter Punkt ist das Thema, das Streben nach Freude oder Freiheit oder Friede. Ich weiß nicht, was du in deiner Wenn-Dann-Gleichung gesetzt hast. In meiner Wenn-Dann-Gleichung war eben häufig so, wenn ich das erreicht habe, dann werde ich endlich zufrieden sein. Werde ich vielleicht endlich Ruhe empfinden über etwas, was mich so aufwühlt, was ich mir so wünsche. Das Perfide an Götzen ist ja, oder an diesen Versprechen, an die wir etwas knüpfen, dass das, was sie versprechen, gut ist. Dass das erstrebenswert ist. Wer möchte nicht Freude empfinden? Wer möchte nicht geliebt werden? Wer möchte nicht Frieden spüren? Die Sache ist aber die, wir kommen an die Freude, an die Liebe, an den Frieden nicht, indem wir uns mehr anstrengen. Wir können nicht über Kontrolle, über Disziplin, über Zeit und Geld und Selbstoptimierung irgendetwas herstellen, was uns geschenkt werden muss. Und es mag ja sein, dass man aus gesundheitlichen Gründen etwas tun soll und dass insgesamt Bewegung für unser sitzendes Dasein eine gute Sache ist. Das ist alles gut und richtig. Doch sie halten keine Versprechen, die nur Gott erfüllen kann. Und das ist im eigentlichen Kern das Problem. Hast du dich mal gefragt, was wäre, wenn du alle Ideale erreicht hättest, von denen du in deinem Leben träumst? Was wäre, wenn du alle Ideale erreicht hättest? In der Bibel heißt es, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Was hat ein Mensch davon, wenn er all seine Ideale erreicht hätte, aber auf dem Weg dahin irgendwie Schaden nimmt? Wir müssen nicht so tun, als würden Schönheitsideale, Gesundheit oder Jugend keine Rolle spielen, denn sie umgeben uns. Wir sind mittendrin. Aber die Frage ist, was hoffen wir uns und welche Macht behalten sie über unserem Leben? Wir wissen doch nicht, was mit uns passiert, wenn wir wirklich alles hätten, was wir wollen. Dem Menschsein ist eine Grenze gesetzt, dass er das, wonach er sich am stärksten sehnt, nicht herstellen kann. Und es macht mir Angst. Und es ist Angst, die uns in dieser Mühle der Selbstoptimierung hält. Angst vor Ablehnung, Angst, nicht genug zu sein. Aber das raubt so viel Freiheit, so viel Freude, die Gott für seine Kinder bereithält. Und die Einladung von Jesus, ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen, uns aus seiner Fülle beschenken zu lassen, die kann uns aus diesem kritischen Blick, aus dieser Verengung auf uns selbst, aus dieser Angst, mit der wir irgendwie eigene Spiralen am Leben erhalten, herausnehmen. Wenn wir auf ihn blicken und uns die Freude, den Frieden und die Freiheit von ihm schenken lassen, nach der wir uns sehnen, und sie nicht über Wege versuchen zu sichern, die leere Versprechen sind. Das Gegenteil von der Selbstoptimierung ist nicht eine Gleichgültigkeit, ist nicht ein, ich habe damit gar nichts zu tun, sondern ist eine vertrauensvolle Akzeptanz, eine Akzeptanz meiner Grenzen, ich bin nicht alles und kann nicht alles sein. Und das ist gut so. Und das, was ich brauche, wonach ich mich im tiefsten sehne, das kommt von Gott. Ich kann mich nicht selbst retten, aber Jesus hat das auch schon längst getan. Und ich möchte mich immer wieder bewusst, und ich glaube, das ist nicht einmal für immer getan, sondern ich möchte mich immer wieder bewusst in dieses Licht der Annahme, der Liebe Gottes stellen, die sagt, es ist genug, es reicht aus. Mein vierter und letzter Punkt ist, dass wir ein unvollendetes Meisterwerk sind. In den letzten Versen heißt es, der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Er ist schwach, aber dann voller Kraft. Die Hoffnung im christlichen Glauben ist, dass das Vergängliche nicht das Ende ist. Dass der letzte Atemzug eines Menschen nicht bedeutet, dass es aus ist. Unser jetziger Körper ist in gewisser Hinsicht auch noch ein unvollendetes Meisterwerk und wird nach dem Tod zu etwas noch Schönerem auferstehen. Und das passiert nicht durch eigene Selbstoptimierung, sondern es passiert durch das schöpferische, kraftvolle Handeln unseres Gottes in der Auferstehung. Und da ist auch eine Hoffnung dahin, dahingehend, dass da, wo unser Körper wirklich auch leidet, wo er in seiner Funktionalität und Form wirklich auch vielleicht kränkelt, wo er in seiner Unvollkommenheit kränkelt, dass es da Hoffnung gibt, dass das wiederhergestellt wird, dass das neu etwas Neues bekommt. Die Selbstoptimierung ist nicht Ausdruck von Glauben, sondern seine Alternative. Ich kann mich entweder selbst optimieren oder glauben und vertrauen. In Psalm 90, Vers 12 heißt es, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Diese Perspektive, dass wir aufgefordert werden, über unser Sterben nachzudenken, da geht es nicht um Unwichtigkeit des Hierseins oder des Daseins, sondern um ein Unvollendetsein. Wir sollen klug werden, wir sollen ein Herz voll Weisheit erlangen, zu wissen, so wie es jetzt ist, ist es nicht für immer. Der Blick auf die Ewigkeit ist weniger ein Fokus aufs Jenseits, sondern der Beginn eines lebendigen Lebens im Hier und Jetzt. Es ist eine Fokussierung auf das, was wirklich zählt. Es ist eine Reflexion, dass ich darauf gucke, was hat denn Priorität? Vor was bin ich geschaffen? Für was bin ich berufen? Worin liegt meine Hoffnung? Ich werde meinen Alterungsprozess nicht aufhalten können. Ich werde meine Gesundheit nicht für immer behalten und wir werden nicht jedem Schönheitsideal entsprechen können. Und darauf liegt auch kein Fokus. Und Jesus lädt uns ein, diese Grenze vertrauensvoll zu akzeptieren und zu wissen, da kommt auch noch was. Das ist nicht alles im Hier und Jetzt und es ist auch nicht alles in meiner Hand. Ein Blick auf die Ewigkeit ist kein Fokus aufs Jenseits, sondern der Beginn eines lebendigen Lebens im Hier und Jetzt, wo ich meinen Körper nicht immer nur von außen betrachte, sondern in ihm lebe und mit ihm lebe und mit ihm meiner Bestimmung folge. Dieses Leben, das nicht von Perfektionsstreben, von Angst oder Kontrolle geprägt ist, sondern einem Leben, in dem die Sehnsucht nach der Schönheit die Freude zum Ziel hat. Die Freude, die von Gott kommt. Einem Leben, das frei ist von der Selbstverdammnis und den Blick frei hat für die Liebe Gottes in meinem Leben, zu mir und zum Nächsten. Ich hätte das als junge Frau gebraucht. Ich hätte gebraucht, dass mir jemand sagt, was Gott zu meinem Körper denkt und was die heilsame und befreiende Botschaft seines Evangeliums davon ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch in christlichen Kreisen, auch in der Theologie, einfach nur ein gesellschaftliches Ideal fromm angestrichen wird. Aber es trägt nicht. Es befreit nicht. Es hat nicht zum Ziel, dass wir wirklich in einer Freiheit und in einer Freude und einem Frieden leben, wie Gott sich das für uns wünscht. Letzte Woche waren ein paar kleine Mädels aus der FCC bei mir zu Besuch. Wir haben Törtchen gebacken und gegessen und im Garten Rad geschlagen. Und ich sehe so ihre Freude und ihre Schönheit und ihre Freiheit. Und dann fällt es mir so auf, ich war einfach im gleichen Alter, als ich meine erste Diät machte. Und es war so eine Freude, dass wir einfach saßen und völlig überzuckerte Törtchen aßen. Und ich dachte, das ist das Letzte, was ich hier gerade weitergeben will, dass sich eine von diesen hier schlecht fühlt. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir, wie wir über uns selbst nachdenken in diesem Bereich und wie wir über dieses Thema reden, wie wir dieses Thema weitergeben, das kommuniziert etwas. Es macht was mit unserer Welt. Und mein Wunsch ist es, dass wir über Körper so sprechen, was die Wahrheit Gottes dahinter ist. Und nicht, was irgendwie Schönheitsideale und Vorstellungen und Druck und Perfektion in dieser Welt bedeuten. Wir hören jetzt gleich ein Lied und wir lassen uns das als einen Blick über uns hinausnehmen. Und ich habe zwei Fragen dafür mitgebracht, die ihr euch in der Zeit vielleicht einfach stellen kann. Wie kann es aussehen, dass so, wie wir über unsere Körper reden, vom Blick Gottes her geprägt ist und nicht von den Idealen unserer Zeit? Und in welcher Beziehung spielt das gerade konkret eine Rolle für dich?
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!